Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, der Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier gegenüber von meinem kongenialen Kollegen Oliver Hahn. Hallo Olli.
Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung.
Ist das eine Einladung, die ich ausgesprochen habe? Ja, schön. Ja, dann beschreiben wir das jetzt zukünftig immer so, wenn wir uns treffen. Ich lade dich ein, sehr gut. Dann lade ich dich ein zu unserem Literaturpodcast, in dem es nach wie vor um Der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith aus dem Jahre 1955 geht. Wir lesen das Ding in der deutschen Übersetzung von Melanie Walz, die im Diogenes Verlag im Jahr 2003 erschienen ist. Und für die vorliegende Episode haben wir uns die Kapitel 20 bis 22 gegriffen, was in unserem Fall mit unserer Version die Seiten 256 bis 292 sind. Und im Prinzip kann ich auch direkt weitermachen, denn ich kann so ein bisschen gleich erzählen, was bisher so geschehen ist. Unser kleiner Recap, der nach wie vor da ist. Und auch dafür natürlich wieder ein schöner Text, den ich mir zurechtgelegt habe. Nach wie vor begleiten wir unseren Protagonisten Tom Ripley, einen Hochstapler und Betrüger aus New York City, welcher eines Tages ein verlockendes Angebot erhält. Der reiche Werftbesitzer Herbert Greenleaf bittet ihn, nach Italien zu reisen und seinen Sohn Dickie zu überreden, in die USA zurückzukehren. Tom zögert nicht lange und betritt bereits am nächsten Tag ein Schiff, das sich auf den Weg Richtung Europa macht. Im malerischen Küstenort Montebello findet er Dickie und freundet sich schnell mit ihm an. Der charmante Lebemann fasziniert ihn, ebenso wie sein luxuriöser Lebensstil. Bald wächst in Tom ein durchtriebener Plan. Er will Dickie töten und selbst dessen Identität annehmen. Während eines Bootsausflugs setzt Tom seinen Plan um. Dickie kehrt nie wieder an Land zurück. Mit zwei großen Koffern flieht der talentierte Mr. Ripley aus Montebello, richtet sich in Rom ein und beginnt, Europa zu bereisen und das Leben zu genießen. Akribisch feilt er an seiner neuen Rolle. Doch eines Tages taucht Freddie Miles in Rom auf, ein alter Freund von Dickie, der Verdacht schöpft. Um seine Tarnung zu bewahren, sieht Tom sich gezwungen, Freddie zu seinem nächsten Opfer zu machen. Obwohl er im Anschluss Freddys Leiche verschwinden lässt, wird dieser bald darauf entdeckt, ebenso wie das vermeintlich verschwundene Boot, welches als Tatort für Dickies Tod fungierte, nur dass statt Dickie nun Tom für tot gehalten wird. Wir sind also in einer Zwickmühle. Dickie Greenleaf wird verdächtigt, Tom Ripley und Freddie Miles ermordet zu haben, was Tom dazu zwingt, als er selbst in Erscheinung zu treten und seine Lebendigkeit unter Beweis zu stellen. Allerdings nur gegenüber jenen Personen, denen gegenüber er bislang nicht als Dickie entgegengetreten ist, da dann seine Doppelidentität auffliegen könnte. Zugleich sucht nicht nur die Polizei nach Dickie und Tom, auch Dickies Freundin Marge, die von dessen Tod nichts weiß, macht sich Sorgen um ihren Liebhaber. Klingt kompliziert, oder? Ein guter Anlass also, alle Menschen zu meiden, Rom zu verlassen und sich eine Auszeit in Palermo zu gönnen.
Vielen Dank. Und ich habe jetzt gerade so beim Zuhören irgendwie mitbekommen, es ist doch schon ganz schön durcheinander. Das hatten wir letztes Mal so ein bisschen auseinanderklamüsert, ja. wer ist, wer als wem fungiert und wer in welcher Rolle mit wem irgendwie zu tun hat.
Genau.
Und wer was weiß.
Wer welche Informationen hat, genau. Und wem gegenüber Tom jetzt eigentlich als welche Figur auftreten kann. So, dass nichts auffliegt eigentlich. Das ist ganz schön kompliziert schon.
Ja, und es war auch, für Tom war das anstrengend.
Ja.
Haben wir mitbekommen, er musste irgendwie so ganz klar sein. Mhm. Und das hattest du ja so als Motiv, Hypothese irgendwie gehabt. Kein Alkohol. Ja, Alkohol ist quasi für die Zerstreuung da,
ja
für das Leben eines Lebemannes, fürs Genießen.
Ja, ja, genau.
Aber
ja.
Den letzten Alkohol, den er ja getrunken hat, war ja während des, nach dem Mord an Freddie Miles im Dings, aber allerdings nur, um das zu vertuschen, ja. Und danach gab es ja immer nur Kaffee und Milch und Kaffee.
Genau, richtig, ja. Also diese Kodierung von Alkohol als so ein Mittel des Rausches, des Spaßes irgendwie, des Amusements hat sich irgendwie hier... Wurde hier abgelöst im Endeffekt, ne? Durch
ja, genau.
So einen Kaffee, der so für morgen, für vielleicht auch Wiedergeburt irgendwie, also ne, für den, ne, also für das, für den Start, den Neustart irgendwie auch irgendwie gelten kann. Und genau, das war so ein Thema der letzten Folgen. Ja.
Und jetzt wird es alles ein bisschen entspannter, vielleicht nicht, aber nicht ganz so wirr im Kapitel 20 bis 22. Tom verbringt die nächsten Tage mit Sightseeing in Palermo, hängt dabei Erinnerungen an Marge nach und schreibt Briefe an Bob Delancey, einem der Nichtstuer aus New York, und Cleo. Und ich lese einen Teil aus dem Kapitel. Aber er fühlte sich einsam. Es war anders als der Eindruck, allein und doch nicht allein zu sein, den er in Paris gehabt hatte. Er hatte sich ausgemalt, dass er einen fröhlichen neuen Freundeskreis erwerben und ein neues Leben beginnen würde. Ein Leben voller neuer Ansichten, Haltungen und Gewohnheiten, die denen, die er sein ganzes bisheriges Leben lang gekannt hatte, weit überlegen waren. Doch jetzt sah er ein, dass es unmöglich war. Er würde sich von anderen Leuten fernhalten müssen, und das immer. Die neuen Haltungen und Gewohnheiten konnte er sich aneignen, doch der neue Freundeskreis musste ihm verwehrt bleiben. Außer er zog nach Istanbul oder nach Ceylon. Doch was sollte er mit den Leuten anfangen, denen man dort begegnen konnte? Er war allein und spielte ein einsames Spiel. Die Freunde, die er erwerben konnte, waren die größte Gefahr. Wenn er allein durch das Leben wandeln musste, hatte dies immerhin den Vorteil, die Gefahr zu mindern, dass man ihm auf die Schliche kam. Das zumindest war positiv an der Sache und es erleichterte ihn ein wenig. Er überlegt, nach Capri zu reisen, denn wozu hatte er das Geld und wozu war er reich? Allerdings treffen danach, kurz danach, Briefe von Dickies Bank und dessen Vermögensverwaltung aus New York ein. Die haben Zweifel an der Echtheit der Unterschriften unter den letzten Schecks und fordern ihn auf, im Bankhaus in Neapel seine Identität zu bezeugen. Tom versucht sie mit einem Schreiben, ebenfalls mit gefälschter Unterschrift, hinzuhalten, denn es ist klar, dass er unter keinen Umständen in diese Bank gehen darf. Tom geht davon aus, dass beide, Bank und Vermögensverwaltung, durch die Polizeiermittlung skeptisch geworden sind. Zusätzlich lädt die Polizei ihn, als Dicky, mit einigem Nachdruck zu einer Befragung nach Rom vor, der er ebenfalls nicht nachkommt. Er kann nicht mehr in Palermo bleiben. Er muss zurück aufs Festland. So schmerzlich es für ihn auch ist, er kann nicht mehr als Dicky dort umherreisen. Also verwandelt er sich zurück zu Tom und ist sehr darum bemüht, Dickys Kleidung und Habseligkeiten bis auf die Ringe loszuwerden. Die Ringe behält er als Souvenirs. Er kauft sich ein gebrauchtes Auto mit glaubwürdigem Kilometerstand. Er richtet es so her, als sei er seit Monaten mit diesem Auto durch Italien gefahren und habe darin gelebt. In diesem Auto schläft er dann ein paar Tage und fährt schließlich nach Venedig. Dort meldet er sich als Tom Ripley bei der Polizei, weil er in den Zeitungen von der Suche nach ihm gelesen habe. Tom ändert wieder sein Aussehen. Er ändert seine Haarfarbe und trägt eine Brille mit Fensterglas, ändert seine Körperhaltung und seine Sprechweise. Nun spricht er wieder fehlerhaftes Italienisch. Tom quartiert sich in einem Hotelzimmer ein und richtet es so her, wie ein Mensch mit seinem Status darin leben würde. Wir erinnern uns, er ist nun nicht mehr reich. Er stellt sich als armen, reisenden Tom Ripley vor. Die Befragung findet schließlich in diesem Hotelzimmer durch den jungen Polizisten aus dem ersten Verhör in Rom statt. Tom wird nicht erkannt. Er ist glaubhaft, vermischt Wahrheiten und nachgewiesene Tatsachen mit Lügen und Desinformationen. Dicky hält sich versteckt. Er geht der Polizei aus dem Weg. Oder der Tod von Freddy könnte mit einer Dreierbeziehung zwischen Freddy, Dicky und Marge zu tun haben. Dem Polizisten ist es genug und der verlässt das Hotelzimmer. Und Tom kommt davon. Ihm war, als könnte er schweben. Wie ein Vogel zum Fenster hinaus mit ausgebreiteten Armen. Was für Idioten. Die Sache direkt vor der Nase zu haben, ohne darauf zu kommen. Nicht einmal entfernt auf den Gedanken zu kommen, dass Dicky sich davor drückte, die Geschichte mit den Fälschungen aufzuklären, weil er nicht Dicky Greenleaf war. Das Einzige, was sie begriffen hatten, war, dass Dicky Greenleaf Freddy Miles ermordet haben konnte. Aber Dicky Greenleaf war tot. Tot. Toter als der sprichwörtliche Sargnagel. Und er, Tom Ripley, war in Sicherheit. Heute Abend würde er sich ein vornehmes Essen leisten. Beim Umziehen kam ihm ein schlauer Einfall. Er täte gut daran, einen Umschlag mit sich zu führen, auf dem geschrieben stand, er solle erst in mehreren Monaten geöffnet werden. In diesem Umschlag befände sich ein von Dicky unterschriebenes Testament, das ihm, Tom, sein Geld und sein Vermögen vermachte. Wenn das keine Idee war. Und damit öffnen wir die Runde.
Ja, ich kann ja mal ein bisschen anfangen, wenn es erstmal so ein bisschen darum geht, wie es uns allgemein vielleicht mit diesem Abschnitt so gegangen ist. Und ich muss sagen, ich fand das schon relativ überraschend, dieser Wechsel jetzt zurück zu Tom Ripley. Vor allem auch, dass das so schnell geht irgendwie, ne? Also, dass das so gefühlt, also er ist am Anfang sehr traurig erstmal darüber, dass er jetzt wieder in die Rolle dieses armen und von den meisten Menschen nicht viel beachteten Menschen zurücktreten muss oder will vielleicht auch irgendwie. Wäre so eine kleine Mini-These, die ich habe, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist in seinen Gedankengängen. Und trotzdem war das überraschend, dass es ja, dass es so reibungslos im Vergleich dann dazu funktioniert und dass er sogar dann positive Eigenschaften an Tom Ripley finden kann. Also jetzt nicht wirklich, dass er die als positive Eigenschaften herausstellt, aber so nach dem Motto, ja, warum sollte ich jetzt trübselig sein? Tom war doch auch nie trübselig oder so. Weißt du, das ist ja eine positive Eigenschaft in so einer Situation, ne? Und das ist schon etwas, was ich irgendwie sehr, sehr spannend fand, dass es dann doch irgendwie, dass hier der Versuch gemacht wird, meiner Meinung nach, doch so eine Rolle von Tom Ripley weiterzuspielen und irgendwie diesem Tom Ripley, dieser Rolle Tom Ripley, die er jetzt neu spielt, die Lebensumstände von Dickie aufzuoktroyieren oder die ihm zu geben sozusagen. Ne?
Durch das Testament.
Durch das Testament, genau. Und dann aber auch vorher durch solche Sachen wie, dass er sich ein Auto kauft als Tom Ripley mit dem Geld, was ja nicht Tom Ripley gehört eigentlich, sondern Dickie Greenleaf. Mhm. Und dass er sich auch so ein teures Essen beispielsweise leistet, ne? Und sagt, ja, das hat sich Tom Ripley jetzt aber verdient.
Das vermischt sich, ne?
Das vermischt sich, ja, genau.
Ja, er hatte das ja im Vorfeld so als Sicherheitsidentität noch dabei gehabt. Er hat ja in seinem Koffer und in seinen Mitreisensachen hat er immer die Sachen von Tom Ripley mit dabei gehabt, ne? Doppelte Kontoführung gehabt, ein Konto, ein bisschen Geld für Tom Ripley unterwegs zu haben und eins von Dickie und seine Klamotten als Tom hat er ja auch immer gehabt und offensichtlich hat er so eine kleine Tasche mit diesen ganzen Souvenirs da drinne, wo irgendwie so, auch so Ringe und so ein Kram mit drinne stehen, ja, drinne liegen und das packt er und das hatte er ja dabei gehabt, genau für diesen Fall. Jetzt muss es schnell gehen, jetzt muss ich schnell reagieren, ja, zack, bumm, umgezogen und das Einzige, was ihn noch irgendwie an Dickie ankert, ist sind dessen Klamotten, ja, die ja ausgesprochen wichtig waren, wie wir herausgefunden haben, weil es war ihm ja wichtig, wie Dickie auszusehen und die musste er irgendwie jetzt loswerden.
Genau, die hat er eingeschlossen, ne? Also jetzt ja, quasi genau. Auch noch so als doppelten Boden, falls nochmal irgendwie, oder falls nochmal die Chance besteht, theoretisch Dickie Greenleaf wieder zu werden. Ja. Genau, das war vorher ja dieser Fall, genauso wie du es gesagt hast, dass er Tom Ripleys Sachen so als Notnagel für bestimmte Situationen allerdings nur dabei hatte, ne? Und jetzt spricht er davon, ja okay, als Dickie Greenleaf kann ich ja gar nicht mehr rumlaufen, dann muss ich ja jetzt wieder Tom Ripley werden. Gleichzeitig, also es scheint so, als ob er komplett wieder Tom Ripley werden muss. Gleichzeitig lässt er sich aber noch diese Chance da. Ja, vielleicht irgendwann, wenn er so ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, kann ich ja vielleicht wieder der Sohn von diesem Werftsbesitzer werden.
Ich glaube, das Thema ist durch, aber wenigstens so tun mit den Klamotten.
Ja.
Ja. Und dieses vermeintliche Testament, was er hat, das würde ja im Grunde das Geld legitimieren, was er dann hat. Dann ist es ja nicht mehr gestohlenes Geld. Dann ist es ja irgendwie so sowas wie gewaschenes Geld, ja? Dann ist es zwar das Geklaute und die Unterschrift ist falsch, aber per Recht ist es jetzt offiziell seins und er kann damit jetzt hausieren gehen. Ja, es ist nicht mehr sogar.
Wir können so ein bisschen darüber sprechen, warum er jetzt eigentlich zurückwechselt. Das sind also zu der ursprünglichen Identität des Tom Ripley. Das ist ja zum einen so dieser Zwang, dem er jetzt untersetzt ist oder untergeordnet ist durch die beiden Banken, die dort rausgefunden haben, dass seine Unterschriften gefälscht sind. Zum anderen gibt es aber auch relativ zu Beginn der Kapitel, die wir gelesen haben, auch schon so ein paar Hinweise darauf, dass er mit seinem Leben als Dickie Greenleaf nicht so 100% zufrieden ist. Das hast du ja auch gesagt, dieses Gefühl der Einsamkeit, diese Unmöglichkeit eigentlich so einen Freundeskreis um sich herum zu scharren, dass er eigentlich nirgendwo mehr hingehen kann, ohne irgendwie vorsichtig zu sein. Und es gibt da so einen Satz, der aussagt, wenn man allein durchs Leben geht, hat das immerhin den Vorteil, dass einem niemand mehr auf die Schliche kommt. Also genau das, was wir die letzten Folgen auch eigentlich auch schon hatten, also diese Frage danach, welchen Sinn hat eigentlich dieses Leben jetzt, wenn man die ganze Zeit immer mit dem Rücken oder nach hinten gucken muss und gucken muss, ob einen da irgendjemand beobachtet oder ob einen irgendjemand erkennen könnte, ne? Also so, was wir ja herausgearbeitet haben, vielleicht ist es ja eigentlich nur der Thrill an sich, entdeckt zu werden potenziell, der ihm irgendwie so eine positive Lebenserfahrung bietet, ne? Also so dieses quasi in so einem Thriller-Plot unterwegs zu sein, ne? Und so als so eine Art Agent des eigenen Selbst irgendwie sich das zu konstruieren. Und das scheint ja jetzt so ein bisschen widerlegt zu sein, dadurch, dass er ja auch grundsätzlich so mit seiner Identität als Dickie Greenleaf nicht zufrieden ist irgendwie, ne?
Ja, ich glaube, es geht weniger darum, den Thrill erwischt zu werden, sondern eher darum, allen zu zeigen, dass er nicht erwischt werden kann. Dass er, immer, das, ja. dass er immer schlauer ist als alle anderen, ja. Und das war ja auch das, was ich gerade vorgelesen hatte, war ja mit diesen neuen Haltungen und neuen, keine Ahnung, Ideen und Lebensgestaltungen, die immer besser sind als die der anderen, ja. Und es geht immer darum, besser zu sein als die anderen, sich da irgendwie hervorzuheben, schlauer zu sein, eloquenter zu sein in im eloquenten Rahmen, ja, anpassungsfähiger zu sein, wenn es darum geht, anpassungsfähig zu sein, schneller zu sein, wenn es darum geht, jemanden zu entkommen, diese ganzen Nummern, ja. Ja, und am Ende, wir hatten das schon mal in den Folgen irgendwann vorher, da gab es schon mal sowas Ähnliches, da ging es darum, dass er im Grunde niemanden kennt. Nicht mal nur, dass er einsam ist, sondern dass er mit den Leuten, mit denen er zusammen zu tun hat, dass die ihn nicht kennen und er sie aber auch nicht kennt. Und das ist jetzt so die Schlussfolgerung daraus. Wenn wir uns nicht kennen, alle Mann, ja, dann sind wir nicht in Beziehung. Dann sind wir alleine oder ich bin alleine, ja.
Und ich weiß auch nicht, wem ich trauen kann, theoretisch, ne? Also es wird ja gesagt, dass er eigentlich einen relativ gut oder sich einen guten Überblick verschafft hat über auch das soziale Umfeld von Dickie Greenleaf, bis dann im letzten Hotel dann auf einmal dieser Van Houten oder wie der
hieß? Van
Houten. Van Houten anruft und er sich erstmal fragt, ja, wer ist denn das eigentlich?
Ja, richtig, das kommt ja mit dazu, ja, genau. Dass offensichtlich dieser High-Society-Zirkel so klein und gut vernetzt ist, dass man sich nicht mal verstecken kann.
Ja, genau.
Oder man versteckt sich, was heißt man, oder Tom versteckt sich in Sphären, wo die nicht sind. Nach oben kann er nicht, so viel Geld hat er nicht. Also müsste er downgraden sozusagen und das will er nicht. Weil das ist ja nicht den Lebensstil kennt er. Und da braucht er nicht Dicky sein. Ja, da, Dicky geht nicht in irgendeine Hinterhof-Kaschemme, um da in seinem Zimmer zu sein. Macht er nicht. Der geht nicht in die billigsten Restaurants und isst da irgendwie faulen Fisch oder so. Ja, ist er? Und auch das, da kommt das wieder mit rein, Dicky kann er nur sein, wenn er Dicky zu 100% ist. Und Dicky geht da nicht hin. Ja, also muss er dahin, also muss er durch Dicky in diesen Sphären sein, also als wäre das so die zwanghafte Logik, die dahinter steht, ja, wenn ich Dicky bin, dann muss ich alles das in Kauf nehmen,
ganz genau.
Ja, fertig, da genau. Brauchen wir gar nicht drüber reden, also muss er es ablegen.
Richtig, und er versucht aber nicht direkt Tom Ripley zu werden, sondern ich fand die Passage ziemlich interessant, dass er erstmal versucht, eine Identität zu schaffen von sich selbst, die eigentlich weder richtig Dickie Greenleaf ist, noch Tom Ripley, sondern die eines distanzierten Beobachters des Lebens. Also jemand, der eigentlich keine sozialen Kontakte hat, der irgendwie reich ist anscheinend, der aber so ein bisschen so für sich ist einfach. Ne? Er versucht sich da so eine Identität zu schaffen, die eigentlich keinen Anschluss an irgendetwas hat, merkt dann aber wahrscheinlich relativ schnell, okay, das geht ja auch nicht, weil trotzdem erkennen mich die Leute ja immer als irgendwer.
Ja.
Sei es Dicky oder sei es Tom.
Der hatte das ja runtergeschraubt. Ist ja so, dieser Dicky, den er hat, der ist ja, der sitzt ja in Restaurants und grübelt und lächelt und hat ein offenes Gesicht, was so einladend wirkt, dass die Leute auf ihn zukommen, ihn ansprechen oder die Leute anspricht. Ja, und das hat er ja jetzt, bevor er die Verwandlung zu Tom hatte, hat er das ja runtergeschraubt und hat gesagt, gut, ich bin jetzt hier der Beobachter der Welt, ja, so zieh das mal so ein bisschen zurück. Und dann ging es ja noch weiter, dass er gesagt hat, ich bin jetzt irgendein Tom, da können wir gleich nochmal gucken, und gehe sogar anders und also gebeugt und weißt du so, und der sich dem Leben so oder dem Schicksal so hingegeben hat.
Ja. Genau, also das ist ja ganz witzig, dass wir auch jetzt im Endeffekt Tom Ripley als eine Rolle sehen. Also nicht, er ist nicht selbst Tom Ripley, sondern er muss jetzt eigentlich einen Weg finden, Tom Ripley zu spielen. Und zwar einen anderen Tom Ripley als der er eigentlich in Anführungsstrichen ist.
Ja.
Ne? Also es ist ja so davon.
Das ist jetzt die dritte Person, ne? Die
richtig.
Die er verkörpert, also die wir jetzt hier auf in Italien verkörpert sehen.
Genau, richtig. Und das entsteht im Prinzip aus erstmal so dieser ganzen Zeit, in der er eben nicht Tom Ripley war. Dafür braucht er irgendwie eine Geschichte so. Er ist halt in Europa rumgereist und so, ne, und ist hin und her gekommen. Und versucht dann, um sich möglichst weit weg von Dickie Greenleaf abzusetzen, damit zum Beispiel die Polizisten oder so ihm seine Identität abnehmen, versucht er im Prinzip so eine übertriebene Version des Klischees von Tom Ripley zu sein, was er im Kopf hat. So, ne? Also dieser Niemand, der so ein bisschen gebückt geht, was heißt das für Tom jetzt? Er muss noch gebückter gehen als vorher eigentlich, ne? Damit das so ganz klar, damit er ganz weit weg ist von dieser Rolle. Er braucht eine Hornbrille auf jeden Fall, die er sich besorgen muss.
Ja.
Er muss natürlich wieder Gewicht abnehmen, weil Dickie ist so ein bisschen beleibter, sag ich mal, oder so ein bisschen breiter und er halt sehr dünner. Und das geht dann bis zu auch so anderen nicht nur äußerlichen Faktoren, wie dass zum Beispiel der Sprechrhythmus wieder angepasst werden muss an den früheren Tom Ripley oder dass das Zimmer, in dem er dann die Polizisten trifft, besonders unaufgeräumt aussieht.
So. Ja, genau. Ja. Ja. Oder dass das Italienisch beabsichtigt, dass er beabsichtigt Fehler ins Italienisch reinmacht. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen. Der hat das Italienisch so weit gelernt, dass er besser als Dickie sprechen könnte und muss jetzt in einem Gespräch, das war ja in dem Verhör dann so, muss er bewusst ein Wort irgendwie falsch aussprechen, was dann auch noch vom jungen Polizisten korrigiert wurde. Ja, ja, ja. Also der hat ja den Köder geschluckt dann dadurch. Und es ist ja... Also das absolute Downgrade ist ja, dass er im Auto geschlafen hat. Ja, ja, also das würde Dickie ja nie machen. Und das wollte Tom ja auch nie. Und ich habe gerade so, während du das so erzählt hast, überlegt, wo kam das her? Und irgendwie hatte ich ihn dann so im Kontakt mit Marge. Marge, da hat er sich nicht so gebückt, also nicht körperlich gebückt, aber schon so ein bisschen Marge untergeordnet, oder zumindest so scheinbar untergeordnet. Ja, damit er, also Tom sagt nicht Marge, was zu tun ist. Ja, Tom reagiert auf Marge, wenn die sagt, was ist denn hier mit Dickie? Jo, du, keine Ahnung. Also der ist da irgendwie, der hat mich da jetzt losgeschickt, das weiß ich auch, mussten halt selber fragen. Ich kann da jetzt auch nichts für. Ja, er ist irgendwie so dieser, der Schmierige, der da irgendwie so ist. Weißt du, wie Grima Schlangenzunge bei Herr der Ringe. Weißt du, so, der auch für nichts kann, aber irgendwie, ja.
Dickie ist Theoden, der ja, irgendwie auf den Thron setzt.
Ja, genau. Ja. So. Und in dieser sich abwertenden, scheinbar abwertenden Rolle, ist das ja auch nur eine Strategie, sich da so ein bisschen ich kann dafür nichts, das sind ja die anderen, die das alle machen, ist das ja jetzt die Verkörperung. Jetzt hat er eine Brille auf. Ich kann mir schon vorstellen, dein Haar hat er sich anders gefärbt, sieht dünn aus, abgeranzt, hat Nackenschmerzen, weil er im Auto geschlafen hat, Brille auf und guckt so ein bisschen und redet schlechtes Italienisch. Also ja, das ist ja... Genau. Also so tief war ja der Tom noch nicht mal, der aus den USA gekommen ist.
Absolut richtig, ja. Und ich finde es ganz spannend, auch so ein bisschen drüber nachzudenken. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei Ausblick, aber das kann man, glaube ich, gleich mal so ein bisschen vorwegdenken. Wie sähe das denn jetzt aus? Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Aber wie sähe es denn tatsächlich aus, wenn Tom tatsächlich in die Situation kommt, dass ein Testament entdeckt wird und ihm als Tom Ripley fällt sozusagen dieses ganze Geld zu? Denkt sich Tom dann, ja gut, dadurch erwächst natürlich bei einer Figur wie Tom Ripley ein neues Selbstbewusstsein und dann geht er auch viel aufrechter und geht auf einmal so total lebensfroh durch die Straßen und total gut gekleidet und so. Also entsteht dann wieder eine neue Version von Tom Ripley, die er dann wiederum neu spielen kann.
Die reiche
Version, ja, von Tom Ripley,
genau. Also wir haben quasi den Tom Ripley als Standardausführung aus den USA. Ja. Dann haben wir den Dickie Tom Ripley, dann haben wir den armen Tom Ripley und das wäre dann der reiche Tom Ripley, ja? Ja, genau. Okay, gut.
So zwischendrin, so und
das, ne? Ja, das
genau,
blickt ja keiner durch. Ja.
Genau, also wir hatten es mit diesem Bild von Signifikant und Signifikat, dass sozusagen dieses Signifikat Tom Ripley noch unterschiedliche Signifikate hat, unterschiedliche Ausprägungen eigentlich.
Ja,
dran.
Es geht nicht nur um die Namen.
Ja, genau, richtig. Ja. Ja.
Es geht um die Haltung dahinter.
Richtig, ja. Okay. Und die können auch angepasst werden. Und das ist ja auch so ein bisschen der Wunsch, das zu machen. Weil wie gesagt, er macht sich ja jetzt schon so dieses Geschenk mit dem schönen Essen und so weiter. Das heißt, es geht ja schon in so eine Richtung, wo man sagen kann, der normale Tom Ripley, der von Beginn des Buches, könnte sich sowas ja nicht leisten eigentlich, ne, in einem schicken Restaurant essen zu gehen. Das heißt, da weicht er ja schon von seiner ursprünglichen Idee von Tom Ripley ab.
Ja. Ne? Er hat diese Essen immer mitgemacht, wenn er eingeladen wurde.
Ja, genau.
Und eingeladen wird er ja nicht. Weil er ja jetzt alleine unterwegs ist. Also er muss es irgendwie selber in die Hand nehmen.
Ganz genau, absolut. Und deswegen etabliert er jetzt eben auch so einen Tom Ripley eigentlich wieder in der Welt, weil Tom Ripley ist jetzt offiziell wieder da.
Ja.
Und das funktioniert auf der einen Seite dadurch, dass er sich anders verhält als Dickie Greenleaf und eben diese Charaktereigenschaften sich selbst oder dieser Rolle hinzufügt, aber auch indem er sich selbst in so einer Bürokratie in Italien, kann man vielleicht sagen, irgendwie wieder verankert. Durch eben den Autokauf, er kauft ein Auto als Tom Ripley selber, also da wird ein Dokument ausgestellt, ja hier, Sie sind jetzt Besitzer dieses Fahrzeugs und so, ne? Das heißt, es ist offiziell vermerkt, Tom Ripley hat an dem Tag ein Auto gekauft, ne?
Ja.
Und genauso wie auch eben die Unterschriften, nee Quatsch, nicht die Unterschriften, sondern so offizielle Dokumente wie Unterschriften und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Stelle hier, wo er selbst eine Unterschrift als Tom Ripley nochmal setzt. Das war nicht beim Autokauf, sondern das war an irgendeiner anderen Stelle. Ich hätte mir das aufschreiben sollen, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall gab es nochmal so eine Stelle, wo er eine Unterschrift gesetzt hat und selbst als Tom Ripley, etwas, war es das Essen, wo er dann selber irgendwie eine Unterschrift setzen musste? Nee, es war nicht das Essen. Das Hotel. Er checkt im Hotel als Tom Ripley ein, genau. Und sagt dann in Venedig und sagt dann direkt hier, dieses Zimmer wird auf Tom Ripley sozusagen bestellt.
Und, ne? Und den Tisch von dem Essen, von dem üppigen, den bestellt er
Tom Ripley, genau, richtig, ja, genau. Also es hat nicht nur diese Charaktereigenschaftskomponente, sondern wirklich auch dieses offizielle, wie so beurkundigte, beglaubigte, Tom Ripley ist jetzt wieder da.
Wenn man das so als auf Landkarte sehen würde, würde es einfach auf, würde einfach wieder auftauchen. Ja, genau, ja. Ja, Dickie ist irgendwo weg, niemand weiß es und Tom Ripley ploppt plötzlich irgendwie auf. Ja. Keiner weiß, wo der vorher war.
Ja. Und das Schöne ist ja für ihn, in Anführungsstrichen, dass Dickie Greenleaf ja jetzt aktuell allem Möglichen beschuldigt wird, ne? Also den Mord an Tom Ripley ja nicht mehr, der ja für tot gehalten wurde, weil Tom ist ja wieder da. Aber ja, der Mord an Freddie Miles, da steckt Dickie, weil da ist jetzt natürlich der Verdacht.
Da kommt er nicht raus, ja.
Richtig, weil da ist jetzt natürlich der Verdacht da, die Polizisten haben jetzt irgendwie ihn auf den Kicker, haben mit ihm gesprochen, jetzt ist er auf einmal weg. Was ist denn da eigentlich los?
Ne? Naja, und er war halt offiziell der Letzte, mit dem Freddie Miles zu tun hatte, bevor er gestorben ist. Und das passt auch zeitlich irgendwie hin. Also da kommt er nicht raus. Ja,
genau, richtig.
Und dann natürlich jetzt auch noch der Verdacht wegen Urkundenfälschung und dass er einfach nicht da ist.
Ja, genau. Richtig.
Ja, ist einfach und von jetzt, gut, als Letztes wird er in Palermo vermutet.
Ja.
Da hat er ja quasi der Polizei angegeben, ist er jetzt da.
Genau, richtig. Und da ist natürlich, dann haben wir diese eigentlich im Nachhinein sehr witzige Szene mit dem Gespräch mit den beiden Polizisten in dem Hotelzimmer in Venedig. Weil das sind
mit
ja
einem Polizisten, da ist nur einer.
Nee, da ist noch dieser, da ist dieser andere Typ auch wieder da. Da ist dieser Ältere, der die,
ist nur der junge Polizist da. Ist nur einer.
Ach, war das nur der junge?
Nur der junge Polizist aus Rom wurde nach Neapel geschickt. Nicht beide.
Ganz sicher?
Ja, 100%.
100% sagst du, okay. Aber auf jeden Fall war das ja dieses, stimmt, das war ein anderer Name, ne? Genau, richtig. Lustigerweise ein Name, an den sich Tom ja auch nicht mehr richtig erinnern kann, ne? Also er spricht ja davon, ja, das ist so irgendwie so ein Rovassini, den sie da, den sie da rüber schicken.
Der heißt ja ganz anders, ne?
Richtig, und dann sagt die Rezeptionistin am Telefon, ja, Monsieur, nee, nicht Monsieur, hier der Sergeant Roverini kommt jetzt zu Ihnen hoch, ne?
Ja.
Genau. Und das Interessante dabei ist ja, dass das ja ein Polizist ist, der ihn erkennen könnte, weil er ihn ja schon mal gesehen hat oder mit ihm gesprochen hat, als Dickie Greenleaf wiederum. Ne?
Hat er eben nicht. Der war in seiner Wohnung und hat, der war der Polizist, der sich quasi im Raum umgeguckt hat, während der alte Polizist mit ihm gesprochen hat.
Ja, ja, genau. Aber die beiden waren schon mal im selben Raum,
absolut.
Das meine ich.
Ja,
ne?
Ja,
genau. Also theoretisch ist ja da so diese Gefahr, okay, jetzt könnte Tom eigentlich auffliegen, weil jetzt ist hier eine Person, die hat ihn schon mal gesehen in einer anderen Rolle und wenn die ganz genau hinguckt, theoretisch, könnte sie sehen, ah, das ist ja derselbe Mensch in einer anderen Rolle.
Und das ist die einzige Person bisher, der das passiert ist.
Ja, die, das stimmt, ja.
Die Tom Ripley als Tom Ripley, und, also quasi Tom Ripley und Tom Ripley als Dickie Greenleaf erlebt hat.
Genau.
Marge kennt nur Tom,
ja.
Freddy kennt auch nur Tom und Van Housten kennt, glaube ich, Dickie nur am Telefon.
Genau.
Ja, so, also das wird immer so strikt getrennt und er hat beide gesehen.
Genau, das ist jetzt so das Verbindungsstück. Und trotzdem fand ich es spannend, dass diese Passagen in keinster Weise spannend sind. Weil man sich die ganze Zeit denkt, der erkennt ihn doch eh nicht. So, Tom erzählt da so seine Geschichte runter und irgendwie habe ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass hier irgendwas schiefgehen könnte aus Toms
Sicht. Nein, nein, das ist ein reines an der Nase herumführen. Die ganze Szene von vornherein und wir wissen, oder die Vibes sind zumindest so, dass wir wissen, Tom hat ja alles unter Kontrolle. Ja. Spätestens als er diesen italienischen Begriff falsch ausgesprochen hat, dachte ich, ja gut, das ist hier, der hat das hier, boah.
Ja, und dann auch noch dieses Gespräch so, mit dem das, oder diese Passage, mit der das Gespräch endet. Ja, und Venedig gefällt Ihnen so? Ja, ist richtig schön hier. Und Italien ist generell so das schönste Land in Europa. Ja, schön, ne? Also schön, dass es mir so
und halten sich über Montebello noch, richtig, weil der Typ hat, glaube ich, da irgendwie Schwiegereltern auf Montebello.
Ja, und dann ist die Chose auch schon wieder vorbei, ne?
Und dann geht er.
Richtig,
und dann war's das.
Es gibt natürlich noch irgendwie so einen Moment, in dem theoretisch die Polizei von Rom relativ nah an Tom dran ist, aber auch nur so über ein Telefon hinweg. Da spricht Tom nicht direkt mit denen, aber an der Polizeistation in Venedig gibt es mal kurz diesen Anruf der venezianischen Polizei nach Rom, wo die sagen, ja, Tom Ripley ist übrigens hier, ne? Damit er sich sozusagen selbst als lebendig zu erkennen gibt, macht er das.
Ja.
Und dann gibt's ja so diesen Moment, wo zur Sprache steht, ja, wir wollen sie aber unbedingt sehen, kommen sie mal bitte nach Rom. Und dann sagt er direkt, nee, also ich kann nicht nach Rom. Und dann schickt die Polizei sogar einen Polizisten extra nach Venedig
ja,
rüber.
Ja, stimmt. Ne?
Das ist ja auch so ein Ding gewesen, wo er auch noch das selbst registriert. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Privileg, was Amerikaner dann irgendwie haben, wenn sie hier sind.
Damit hat er sich's erklärt. Ja, richtig, genau. Und im Grunde ist das die Herleitung, warum so ein Polizist aus Rom in Venedig im Hotelzimmer sitzt. Tom hat sich dort gemeldet bei der Polizei und hat gesagt, hier bin ich, was ist hier los? Ich sehe hier ständig meinen Namen in der Zeitung und da hat er ja vorher auch noch gewartet. Ich lese nicht nur eine Zeitung, ich muss sehen, dass es in mehreren Zeitungen steht. Und das ist immer wieder, wie wichtig die Zeitung zu der Zeit ist. Und erst nach der dritten Anzeige bei irgendeiner Zeitung, auf Seite 2 oder so, war irgendein Bericht darüber. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt kann ich da hingehen und kann jetzt offiziell wieder auftauchen.
Genau, das ist ja das Lustige, dass wir, ich glaube in der letzten Episode war es so ein bisschen auch die Rolle der Medien hier besprochen hatten und uns so die Frage gestellt haben, ja gehen die Figuren hier in dieser Welt eigentlich davon aus, dass jeder jeden einzelnen Artikel und alles in der Zeitung liest, weil Tom registrierte immer, ja okay, da ist jetzt eine Anzeige von dem Boot, was wieder aufgetaucht ist, das weiß ja jetzt die ganze Welt theoretisch, ne? Wo man sich denkt, ja liest doch nicht jeder die ganze Zeitung durch und wahrscheinlich überfliegt das auch nur jemand mal und das interessiert doch eigentlich die meisten wahrscheinlich eher weniger und jetzt registriert er zum ersten Mal, ja okay, wenn jetzt eine Anzeige hier drin ist, dann interessiert das natürlich niemanden, das ist ja ganz logisch, vielleicht wenn dann morgen oder übermorgen nochmal was drin ist, bis dann eben in einer großen Zeitung mal ein ganzseitiger Bericht drin ist. Und das bringt ihn da dazu, rüberzugehen. Ne? Also, da,
ja,
etwas, was
ich glaube, seine Argumentation war, weil es einfach realistischer ist, dass er, der ja sowieso die ganze Zeit unterwegs ist, davon mal Wind bekommt. Ja, wenn das jetzt irgendeine Tageszeitung ist, die irgendwie halb regional auf und um Venedig und Rom passiert und er aber vermeintlich in Italien ist, irgendwo im Süden, Norden, Osten, Westen, dann wäre das unrealistisch, wie er davon hätte Wind bekommen können oder so. So jedenfalls will er dem sogar ein bisschen aus dem Weg gehen und sagt dann, gut, hier bin ich, sag Bescheid und die rufen von Venedig nach Rom an und Rom schicken dann jemanden nach Rom schickt jemand nach Venedig. Ja, so rum, ja genau.
Ja. Ich glaube, er checkt ja dann auch nochmal Boulevardblätter, von denen er ausgeht, dass sie auch noch sehr, sehr breit gelesen werden von Leuten, ne? Weil da viele Bilder drin sind, viel Aufmerksamkeitscatching und so. Und natürlich auch durch die Bildebene eine weitere Information eigentlich, die mitgeliefert wird, ne? Weil einfach so aus dem Text heraus sollte ja niemand erstmal darauf kommen, dass er Dickie Greenleaf und Tom Ripley in einer Person ist, weil niemand weiß, wie er aussieht theoretisch, bis auf die Personen, denen er begegnet ist, ne?
Anrufe. Aber selbst die kriegen die Verbindung nicht hin.
Genau, selbst die kriegen, zumindest der Polizist.
Ja,
ne?
Ja.
So.
Ja.
Bei Anrufen ist es schon wieder eine andere Geschichte, weil man theoretisch aus der Stimme heraus irgendwie was erfahren könnte. Und dann haben wir diese ganz klare Ebene mit der Face-to-Face-Kommunikation, nenne ich es jetzt mal, zwischen dem Polizisten und ihm. Und das ist ja dann wirklich, also dass das nicht aufwiegt, ist halt wirklich so. Ja. Und auch mit einem Selbstbewusstsein geht er schon in dieses Gespräch rein, dass er wirklich komplett eigentlich, auch da überhaupt, dass er das Gespräch zulässt und nicht flieht oder sowas. Ne?
Und
geht komplett davon aus, dass es nicht
Das ist eine gute Überleitung zu meiner Frage, warum flüchtet er nicht?
Ja, das.
Also, ja, du hattest das vorhin so mit, naja, er ist jetzt irgendwie in diesen bürokratischen Mühlen da drinnen, ja, ist jetzt hier beurkundet wieder aufgetaucht. Warum verschwindet er nicht einfach als Dickie, lässt es mir aus die Klamotten in irgendeinem Schließfach? Gut, geschenkt. Ja, kann er sich ja vielleicht mal holen irgendwann. Aber er kann doch als Tom jetzt einfach mal los.
Ja.
Geh doch mal aus Italien raus. Oder? Also der wird ja nicht gesucht.
Ja, das stimmt, richtig.
Also er kann ja reisen.
Ja, es ist auch generell, dass er wahrscheinlich in anderen Ländern irgendwie selbst als Dickie Greenleaf auftreten könnte oder sowas, habe ich mir die Frage gestellt. Weil ich frage mich auch in dem Zeitpunkt, ich fand auch diese Äußerung, die er hier getätigt hat mit, also so nach dem Motto, ja jetzt kann ich ja auf keinen Fall mehr Dickie Greenleaf sein. Da war meine erste Frage, echt? Kannst du das nicht mehr? Oder ist es nicht vielmehr so der Wille, Dickie Greenleaf als Identität loszuwerden irgendwie, ne? Was sich so ein bisschen aus dieser Unzufriedenheit mit den fehlenden Freunden und so weiter speisen könnte.
Ich habe das beim letzten Mal schon nicht verstanden, als er dem Polizist gesagt hat, das letzte Mal war ja dieses Spielchen, ich packe meine Koffer und werde unterbrochen dabei. War das letzte Mal oder vorletzte Mal, weiß ich nicht. Und da hat er gesagt, pass auf, ich packe jetzt die Koffer und will eigentlich nach Spanien. Ich will eigentlich nach Mallorca. Weißt du, ich will nach Palma und dort irgendwas machen. Aber dann war ja plötzlich Palermo dann da, weil der Polizei gesagt hat, er geht dahin. Und, ja, also warum nicht jetzt sagen wir mal gut? Ja? Oder muss er jetzt abwarten, bis das Erbe durch ist? Oder, also Erbe im Sinne von, naja, gut, ey. Deine Unterschrift ist jetzt offensichtlich.
Ja. Nee, ich weiß es auch nicht. Also ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe das so gelesen, dass er sich, ich weiß nicht warum, aber sehr, sehr sicher ist, dass er nicht erwischt wird in dieser Rolle als Tom Ripley. In diesem Gespräch mit dem Polizisten.
Das verstehe das ich. Aber spätestens danach könnt ihr doch sagen, alles klar, gut. Also weiter ausreizen möchte ich das jetzt hier nicht. Ja. Warum hockt der immer noch in Italien rum?
Weiß nicht, vielleicht, weil er es da doch irgendwie mag, weil er das Lebensgefühl irgendwie schön findet. Ich weiß nicht. Also, ich meine, gut,
Der könnte ja einfach mal 3 Wochen nach Frankreich hoch.
Ja.
Oder 3 Monate von mir aus und dort bleiben. Und dann geht er wieder zurück.
Ja.
Ich meine, das Geld wird nicht mehr, tatsächlich.
Das stimmt.
Der Hahn ist zugedreht.
Ja.
Ja, ich weiß, das hätte er auch vorher machen können, bevor die Briefe von der Bank und dem von Verwaltungszeug da kamen. Ja. Hätte er auch sagen können, ich, gut, ciao.
Ja.
Geh jetzt.
Absolut.
Aber irgendwie.
Wir haben uns das auch, glaube ich, die letzten Folgen irgendwann schon mal gefragt, warum er nicht eigentlich schon gleich versucht, Tom Ripley zu bleiben und nicht irgendwie diesen Reichtum von Dickie Greenleaf irgendwie auf sich umzumünzen, wie er es ja jetzt versucht, lustigerweise. Also wo wir gesagt haben, okay, anscheinend kann er sich einen reichen Tom Ripley gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich, nee,
ja,
ne? Wahrscheinlich
ja,
gibt es nur diese reiche Person Dickie Greenleaf und er kriegt diesen Spagat nicht hin, das zu übertragen, diese Eigenschaft. Sozusagen.
Oder es ist wie diese Nummer, in den USA ist er ja quasi dieser George McAlpin, wo die Leute Schecks schicken, auf die er ja keinen Zugriff hat, weil er ja keinen Ausweis hat von diesem George McAlpin, weißt du? Vielleicht ist das so ein ähnliches Ding, dass da fehlt noch irgendwas, damit er sich quasi Schecks zuschicken lassen kann, ja. Weil der Vater schickt auch nichts mehr.
Ja, das stimmt, ja genau.
Der hat ja auch immer die Schnauze voll gehabt.
Ja, das ist richtig, ja. Genau. Nee, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gibt es so einen Hinweis darauf, oder es gibt mehrere Hinweise darauf, dass er trotzdem noch bemüht ist, seine Identität unten zu halten und auch nicht, weil ich musste jetzt gerade, als du darüber gesprochen hast, auch darüber nachdenken, vielleicht will er ja auch irgendwie erwischt werden, auf eine komische Art und Weise, ne? Aber es gibt ja Hinweise darauf, dass er das nicht will, weil er trotzdem irgendwie versucht, seine Identität zu verstecken. Und ich finde, das kommt ziemlich gut hervor bei der Einführung der Stadt Venedig. Und da möchte ich mal ein bisschen was vorlesen.
Ja.
Genau, die nächste Nacht verbrachte er in Venedig. Aus einer kindischen Angst heraus, Venedig könnte ihn enttäuschen, hatte Tom die Stadt bisher gemieden. Er hatte gedacht, nur sentimentale Kitschliebhaber und amerikanische Touristen schwärmten für diese Stadt. Eine Stadt, die sich höchstens für Pärchen in den Flitterwochen anbot, denen es nichts ausmachte, sich ausschließlich in Gondeln im Schneckentempo fortzubewegen. Venedig war viel größer, als er erwartet hatte und voller Italiener, die aussahen wie alle anderen Italiener. Auch. Er stellte fest, dass er die ganze Stadt auf engen Straßen und Brücken durchqueren konnte, ohne den Fuß in eine winzige Gondel zu setzen. Dass auf den größeren Kanälen Motorbackkassen verkehrten, die es an Schnelligkeit und Funktionalität mit jedem U-Bahn-System aufnehmen konnten und dass die Kanäle nicht einmal stanken. Es gab eine überwältigende Auswahl an Hotels, vom Gritti und Danieli, die er vom Hörensagen kannte, bis hinunter zu den entlegensten und winzigsten Flohbuden und Privatpensionen, die dem Kosmos der Polizei und der amerikanischen Touristen so fern waren, dass Tom sich vorstellen konnte, monatelang in einem davon zu wohnen, ohne aufzufallen. Genau, dann entscheidet er sich für ein Hotel. Und ich fand das ganz spannend, dass wir hier gar nicht so diese romantische Einführung hatten wie in Palermo, sondern erstmal dieses Hervorheben der Funktionalität von Venedig. Enge Straßen, die Stadt ist groß, es gibt viele Hotels, in denen ich mich verbarrikadieren kann irgendwie. Niemand findet mich hier. So nach
keine Autos.
Genau, richtig, ja.
Ja.
Ja. Und das, was dann in den folgenden Passagen gemacht wird, finde ich ziemlich gut. Es gibt dann nämlich tatsächlich so eine romantische Verklärung von Venedig auch, die ich auch mal vorlesen kann. Ist auch eine längere Passage, aber Zeit nehmen wir uns einfach mal. Er kaufte 2 Abendzeitungen, klemmte sie sich unter den Arm und wanderte weiter über eine kleine gewölbte Brücke durch eine lange Straße, die kaum 2 Meter breit war und in der sich Ledergeschäfte und Hemdenschneiderei aneinanderreihten, vorbei an Schaufenstern, in denen juwelenbesetzte Schmuckkästchen voller Halsketten und Ringe glitzerten und genauso aussahen, wie Tom sich immer die Schatzkästchen in den Märchen vorgestellt hatte. Es gefiel ihm, dass in Venedig keine Autos fuhren. Es machte die Stadt menschlich. Die Straßen waren wie Adern, fand er, und die Menschen waren das Blut, das überall zirkulierte. Er bog in eine andere Straße ein und überquerte zum 2. Mal das große Rechteck des Markusplatzes. Überall Tauben in der Luft, im Lichtschein der Schaufenster, sogar nachts liefen die Tauben den Leuten zwischen den Füßen herum, als wären sie Touristen in ihrer eigenen Heimatstadt. Die Tische und die Stühle der Cafés breiteten sich über der Arkade hinaus bis auf den Platz, sodass Leute und Tauben sich ihren Weg durch sie hindurch bahnen mussten. Von allen Ecken des Platzes plärrte Lautsprechermusik gegeneinander an. Tom versuchte sich den Platz im Sommer vorzustellen, bei Sonnenlicht, voller Leute, die Futter in die Luft warfen und voller Tauben, die dem Futter entgegenflatterten. Es betraf eine weitere Straße, die wie ein beleuchteter Tunnel aussah. Restaurant folgte auf Restaurant. Er suchte sich ein sehr solide wirkendes Lokal aus, ein Lokal mit weißen Tischtüchern und brauner Holzvertäfelung, die Art von Lokal, wo man, wie die Erfahrung ihn gelehrt hatte, größeren Wert auf ein gutes Essen legte als auf Touristen. Das heißt, wir haben so diese Beschreibung von Straßen, von Tieren, von einem Treiben, von so kleinen Lädchen, die da nebeneinander sind, ne? Das heißt, so eine romantische Vorstellung, der Sonnenschein und sowas. Und dann als nächstes haben wir nämlich genau, er schlägt die Zeitung auf, Polizei sucht vermissten Amerikaner. Dickie Greenleaf, Freund des ermordeten Freddie Miles, nach Sizilien Urlaub vermisst. Das heißt, diese Idylle wird im Prinzip direkt gebrochen und wir werden wieder zurückgeführt auf dieses Fakt, der Typ, stimmt, der Typ wird ja gesucht eigentlich die ganze Zeit in seiner Identität. Ne? Ja. So, also erstmal können wir uns so ein bisschen gemütlich machen und dann merkt man wieder, nee, Tom hat eigentlich so keine Ruhe, wenn man so will.
Nee, dann kommen wir wieder auf dieses Scannen der Stadt für den eigenen Nutzen.
Genau.
Wo kann ich hin, wo bin ich am schnellsten weg und wo kann ich am schnellsten untertauchen?
Genau.
Alles andere, was danach kommt, das ist schön. Ist schön zu haben, dass es da Cafés gibt und dass die Leute da irgendwie schön ihre Zeit haben und da, aber das im Grunde spielt das keine Rolle, weil,
genau.
Also mit wem soll er es genießen?
Ja, kann er nicht,
genau. Geht gerade nicht.
Richtig. Und trotzdem will er nicht erwischt werden, ne? Und trotzdem will er weiter in dieser Rolle erstmal bleiben, denken wir zumindest erstmal, bis er dann sagt, ja, ist vielleicht doch nicht so schön, ich wechsle wieder zu Tom Ripley, obwohl es nicht die wirkliche Notwendigkeit so richtig zu geben scheint, ne?
Welche, wieder zu?
Zu Tom zu werden, ja. Also es gibt ja entweder die Möglichkeit, Dickie Greenleaf zu bleiben und woanders hinzugehen, oder sich, ich weiß nicht, ob es mit einer völlig neuen Identität noch komplizierter wird, aber das versucht er ja zumindest zwischendrin mit diesem distanzierten Beobachter, was wir hatten. Ne?
Ja, du, ich glaube, seit dem zweiten Mord ist die Identität Dickie Greenleaf durch. Das ist ja auch nicht mal beabsichtigt. Der wird ja einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ja? Und dass da jetzt, ich meine, guten Tom kriegt das hin. Tom, weißt du, Tom Mord an Dickie, das war auch nicht beabsichtigt. Naja, doch schon so ein bisschen, schon so vorsätzlich, aber diese Freddie Miles Nummer, die hat ihn ja völlig auseinander, aus dem Ruder gebracht, ne? Die ganzen Leute wären ja gar nicht so aufgeschreckt gewesen, ja, und jetzt ist die Nummer durch, jetzt wird er gesucht wegen Mordes, ja, und dann, was weiß ich, was passiert, wenn Dickies Leiche auftaucht, ja, wie dann die Nummer wieder aussieht, weil dann kann er wieder nicht Tom sein oder was auch immer oder genau. Alle halten ihn für Dickie oder... Da wird's einfach nur mal durcheinander.
Ja. Aber momentan fragt man sich so ein bisschen, was soll denn eigentlich aufhalten, ne? Wenn nicht mal irgendwie jemand, der beide gesehen hat, ihn erkennt. Also theoretisch Marge, aber Marge wird ihn Stand jetzt nur noch als Tom Ripley irgendwann mal sehen.
Marge wird noch eine Rolle spielen.
Da bin ich mir auch sicher. Ich habe auch eine These dazu, warum das so sein wird.
Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Herbert Greenleaf noch eine Rolle spielt noch. Ich glaube, da sind wir jetzt so ein bisschen beim Ausblick, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ich glaube ja, dass der irgendwann die Schnauze voll hat und von seinem Schreibtisch in der Werft aufsteht und sagt, ich flieg da jetzt hin. Ich guck mir das jetzt mal an. Es kann doch nicht sein, dass mein Junge jetzt hier wegen Mordes und Urkundenfälschung gesucht wird. Ey, was ist denn los mit dem? Ja, so jetzt fahre ich da mal hin und jetzt treffe ich und dann frage ich jetzt mal die Marge, frag mal, was da jetzt los ist. Ja. Weißt du, so, also dass die dann kommen und sagen, sag mal, Mädchen. Was hast du denn mit dem gemacht? Ich habe mit dem gar nichts gemacht, das war der Tom. Welcher Tom? Ja, Tom Ripley, blablabla. Bla bla. Und dann wird der Tom Ripley gesucht. Vielleicht nicht von der Polizei, aber vielleicht von den beiden.
Ja. Ja, möglicherweise. Also ich habe auch noch eine kleine These, aber ich hätte noch ein anderes Thema, aber das geht schon ein bisschen weiter weg, sage ich mal. Vielleicht hast du ja vorher noch was ein bisschen.
Nee, mach ruhig.
Ah, okay, sehr gut. Genau, ich habe mich wieder auf die Sightseeing-Spots gestürzt, die wir hier haben. Ja. Relativ zu Beginn unternimmt Tom so eine Art Sightseeing-Tour, geht so ein bisschen durch die Straßen und sieht verschiedene Sehenswürdigkeiten von Palermo, nämlich das Grab von Santa Rosalia, den Byzantischen Palast, wobei da ein bisschen schwierig zu wissen ist oder zu fragen ist, welcher Palast das ist. Es gibt mehrere Byzantische Paläste in Palermo, wie ich recherchiert habe, und es gibt die Bibliothek von Palermo. Und
Bevor du anfängst, nur mal kurz zum, als Recap, du hast ja das letzte Mal oder vorletzte Mal schon deine These aufgemacht, dass das irgendwie was zu bedeuten hat, wenn Patricia Highsmith da die Sachen so detailliert beschreibt, oder zumindest die Orte, an denen er sich befindet. Aha. Ich habe es als Worldbuilding abgetan und deswegen habe ich beim Lesen dieser Sequenzen dran gedacht, was dann deine Meinung dazu ist.
Es ist ja wahrscheinlich beides, ne? Also Worldbuilding ist ja auf jeden Fall ein Teil davon, also wirklich nochmal einem Palermo näher zu bringen in einer gewissen Weise. Aber auch so, das sind ja alles Orte, die irgendwas mit einer vergangenen Größe von Rom zu tun hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal hatten. Das Kolosseum war auf jeden Fall in Rom dabei. Ne, so ein Herrschaftssitz, also auch irgendein Palast auf jeden Fall, also irgendwie das, es gab einen Sitz, des, wo der Führer, also Mussolini in diesem Fall, ne, also nicht meinen Ausdruck, sondern Benito Mussolini seine Reden immer gehalten hat, also so Symbole vergangener Größe Italiens eigentlich. Und ich fand, ich bin so ein bisschen hängen geblieben bei dem Grab von Santa Rosalia und habe mal geschaut, wer ist denn eigentlich Santa Rosalia gewesen. Das ist eine italienische Heilige, eine Schutzpatronin von Palermo, die der Legende nach einem Jäger im Traum...
Venedig.
Palermo, das ist nochmal... Das ist alles noch in Palermo, ja, genau. Die Schutzpatronin von Palermo. Und die sei der Legende nach, während die Pest in Palermo gewütet hat, einem Jäger im Traum erschienen und hat ihm gesagt, wo ihre Verstorbenen oder die Überreste ihrer Leiche sind. Und mit diesen Überresten sind dann die Bewohner von Palermo durch die Stadt gezogen und dadurch wurde die Pest vertrieben. Und es gibt ja hier einen Vergleich, der angestellt wird, nämlich mit Marge. Also Tom sagt, er musste an Marge denken, als er das Grabmal der Santa Rosalia gesehen hat. Ne?
Ja.
Santa Rosalia.
Ja.
Und ich habe eben den Byzantischen Palast auch als so ein altes Herrschaftsgebäude von Größe gesehen, der Größe von Rom, die Bibliothek natürlich auch.
Darf ich kurz unterbrechen?
Ja, natürlich.
Du bist jetzt beim nächsten schon. Ich fand die Geschichte so gut.
Ja.
Weil es ist jetzt, also ist jetzt, die Analogie ist jetzt gebogen, ne? Also da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen.
Ja. Nee, ich würde dazu noch was sagen auf jeden Fall. Aber du kannst
ich habe ein Bild gehabt gerade.
Nee, ich will nur das so ein bisschen in den Kontext setzen erstmal, weil ich kann mir auf den Byzantischen Palast nicht so wirklich einen Reim machen, auf die Bibliothek auch nicht. Deswegen habe ich sie so als Relikte vergangener Größe Italiens gesehen.
Ja.
Und Santa Rosalia als Schutzpatronin fand ich ganz interessant, die Analogie zu ziehen, dass Tom vielleicht die Pest ist, die dann eben von Marge als Patronin...
Genau, die die Knochen von Dickie findet und sagt, hier ist er.
Genau, richtig. Und dann oder zumindest einen Hinweis darauf gibt, dass sie im Endeffekt die ist, die ihn entlarven könnte später.
Richtig.
Ne?
Und Dickie ist tot, also der kann Dickie Freddie Mainz nicht ermordet haben, also kann es nur Tom Ripley gewesen sein.
Genau, richtig. Ich habe aber noch eine andere Analogie gefunden, die ich ziemlich spannend finde, wobei ich da die Diskurse in Italien nicht so genau kenne. Und zwar befinden wir uns ja hier zur Zeit, als der Roman erschienen ist, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich finde es ganz spannend, weil wir ja hier in Deutschland auch diese Diskurse hatten von, die USA hatten ja dann erstmal Deutschland besetzt und in diese Besatzungszone eingeteilt, zusammen mit Frankreich, Großbritannien, Russland und so, ne? Also durch die durch den Osten und den Westen, diese Teilung und so, die noch stattgefunden hat. Und es gab ja auch in Deutschland so eine historische Diskussion darüber, vor allem in linken Diskursen. Ja, okay, jetzt wurden wir vom Nationalsozialismus befreit und das Beste, was uns im Prinzip aufoktroyiert wurde, in Anführungsstrichen, ist der Kapitalismus, der durch die USA in den Westen gekommen ist. Ne? Und ich fand diese Analogie ganz spannend, dass man auch hier Tom sozusagen als Amerika sieht, was dann nach Amerika kommt und dann im Endeffekt die Identität oder auch Dickie genauso, eine Identität in Italien sozusagen annimmt und dann sozusagen die Reichtümer Italiens in einer gewissen Weise plündert, sodass dann im Prinzip das Böse in Anführungsstrichen wieder vertrieben werden muss durch eine Schutzpatronin oder so. Das fand ich noch irgendwie eine interessante Analogie.
Also Tom ist das Amerikanische, was nach Italien kommt.
Genau,
genau. Okay,
und dann
also
im Prinzip,
nach Italien kommt.
Und da hapert die Analogie so ein bisschen, weil er nimmt ja die Identität eines Amerikaners in Italien an, aber zumindest von jemandem, der in Italien irgendwie lebt, ne, und dann sozusagen in dieser Identität durch Italien zieht. Also sozusagen das Italien, was nicht mehr seine vergangene Größe in Anführungsstrichen aufrechterhalten kann, durch diese ganzen Sehenswürdigkeiten, die wir dort haben und die wir so, die symbolisch dafür stehen, sondern quasi etwas, was jetzt aufoktroyiert wurde in einer gewissen Weise. Da kenne ich aber die italienischen Diskurse nicht, inwiefern die die Besatzung der Amerikaner in irgendeiner Form auch was Negatives hatte, weil es gab ja einen Wirtschaftsausschwung dadurch, es gab im Prinzip die Implementierung einer Demokratie, des Kapitalismus und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie als negativ gesehen wird. Ich glaube aber, dass es in bestimmten linken Diskursen durchaus auch diesen kritischen Blick darauf gab. Und ist jetzt so ein bisschen die Frage, in welcher politischen Richtung Patricia Highsmith so ein bisschen zu verorten ist. Wir wissen über sie ja relativ wenig, außer dass sie Antisemitin war. Weiß nicht, inwiefern da vielleicht eine politische Botschaft ihrerseits irgendwie mitschwingt. Ich fand nur diese Analogie ganz spannend. Ich fand diesen Vergleich, den du schon aufgebracht hast, natürlich auch irgendwie naheliegend mit der Pest und so und ihr als Schutzpatronin, die ihn vertreibt und dann vielleicht ihn später dann auch entlarvt. Aber ich wollte das zumindest im Kontext der historischen Zeit, in der dieser Roman erschienen ist, auch nochmal nach oben bringen und vielleicht nochmal als Gedanken in den Raum werfen. So.
Es gibt ja hinten in dem Buch einen Anhang, den wir uns da ja auch noch mit einbeziehen, aber erst ganz zum Schluss, nachdem wir das letzte Kapitel gelesen haben.
Den wir auch noch nicht gelesen haben beide.
Ja, genau, ja. Den haben beide noch nicht gelesen. Vielleicht steht dazu ja was da. Ja, vielleicht stehen einfach da mit so einem Halbsatz, im Grunde war ihr die Geschichte Italiens scheißegal. Sie wollte einfach schön Urlaub machen. Ja, genau. Weiß man ja nicht. Ja. Ich kann zu deiner Hypothese leider nichts beitragen.
Nee, alles gut. Nee. Ja. Ich möchte auch natürlich hier stark machen, weil das klingt jetzt natürlich so, als ob hier die vergangene Größe Italiens auch mit Benito Mussolini und so weiter gleichgesetzt werden soll. Es geht hier nicht um meine persönliche Meinung, die ist relativ weit weg davon, um das nur mal so zu sagen,
ja, gut,
von Faschismus okay. Und so weiter und so fort. Ich fand es nur interessant, das als Gedanken hier reinzubringen, weil ich das irgendwie spannend fand, irgendwie auch Tom Ripley vielleicht so in diesem Kontext symbolisch zu betrachten. Ja.
Okay. Gut.
Gut.
Ja.
Und eine Frage habe ich noch an dich.
Ja, bitte.
Das Ölgemälde, was wir im Vorgespräch schon mal hatten. Tom Ripley kauft mittendrin in der Passage, die wir hatten, ein ja. Ölgemälde, auf dem zwei bärtige Heilige bei Mondlicht abgebildet sind, die einen Hügel hinuntersteigen. Er sieht das, geht direkt in den Laden, kauft es, nimmt es mit. Und ich für meinen Teil kann mir keinen Reim darauf machen. Ich habe auch.
Wo war er, als er es gekauft hat? War das in Venedig?
Das war in Venedig noch. Und ich habe auch versucht, dieses Bild zu finden, nach den Beschreibungen einfach, die dort drin sind. Ich habe es nicht gefunden. Vielleicht gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Texte, wo jemand den Roman vielleicht mal durchgegangen ist und das aufgearbeitet hat und genau sagen kann, welches Gemälde das ist. Müsste man recherchieren. Ich habe ein bisschen Angst, mich in die Sekundärliteratur reinzustürzen, um vielleicht gespoilert zu werden.
Ja.
Vielleicht machen wir das in der letzten Folge mal irgendwie. Gucke ich mal, ob man da irgendwas dazu findet.
Oder es kommt noch wieder, das Bild.
Vielleicht kommt es noch wieder. Aktuell kann ich mir keinen Reim drauf machen. Ich weiß nicht. Also oder, ja.
Wenn wir das nehmen, was wir haben, dann sind es ja jedes Mal Bilder gewesen, die Dicky gemalt hat, ja, bei dem es darum ging, dass Dicky irgendwie Monchibello und Marge irgendwie illustriert hat und da irgendwie seine Farbgebung da irgendwie mit reingebracht hat und die ja von Tom als recht negativ abgewertet wurden, ja, im Sinne von, das ist irgendwie so naiv, ja, was er da tut. Und ich kann das besser. Und tatsächlich konnte er das ja besser, aus seiner Sicht, weil er das ja irgendwann selber gemacht hat. Er hat selber irgendwann gemalt. Und dann gab es ja noch diesen falschen Malermeister, bei dem ja Dicky scheinbar in die Lehre gegangen ist. Ich weiß gerade den Namen jetzt nicht mehr. Massimo. Massimo hieß der, glaube ich. Und irgendwie hatte das... Da ging es ja weniger um die Motive als um das Malen an sich. Ja, er hat ja keine Motive auseinandergenommen. Ja, das ist ja irgendwie, glaube ich, so eins der wenigen Male, dass da so ein Motiv genau genannt wurde. Ja, weil wir wissen, okay, ja, was er in Montebello malt, der Dicky, das hat er Montebello, Sonnenuntergang und ein paar Häuser und so. Ja, mehr war es nicht. Ja, und am Ende nimmt er sich jetzt das Bild mit. Also kauft er sich ja. Rollt es zusammen und packt es sich mit ein.
Ja. Man müsste halt dieses Bild vielleicht tatsächlich mal sehen, weil aus den Informationen heraus ist es relativ schwierig, eine Interpretation abzuleiten. Weil man weiß, also okay, man weiß, vielleicht ist es ein Bild, was in einem christlichen Kontext entstanden ist. In einem christlichen Kontext sind Berge oftmals irgendwie etwas Gutes, von wo aus die Botschaft Gottes runtergetragen wird. Also Berg Sinai, die 10 Gebote werden runtergetragen. Ja. Das könnte irgendwie also eine positiv konnotierte Interpretation sein. Man kann aber auch sagen, vielleicht ist dieser Berg auch irgendwie ein Abstieg und wir haben hier zwei Bärtige, also zwei die zwei Identitäten, auf denen Tom Ripley in sich vereint, Tom Ripley auf der einen Seite und Dickie Greenleaf auf der anderen. Und es ist der Abstieg. Und vielleicht ist das so ein Symbol dafür, dass der Weg in die Hölle führt irgendwie. Weiß nicht. Aber man dafür ist quasi die Informationen, die wir mitbekommen, sind ein bisschen zu vage, um da das ganz klar zu sagen. Aber es klingt eher so, für mich klang das eher nach einem positiven Bild, dass etwas zu den Menschen, was Gutes zu den Menschen gebracht wird irgendwie. So im Mondlicht, das hat so eine romantische Stimmung irgendwie. Es sind Heilige.
Hm.
Und
aber
deswegen.
Ja, also die Google-KI sagt mir, in der talentierte Mr. Ripley gibt es keine spezifischen Gemälde, die im Roman eine wichtige Rolle spielen.
Ja.
Aber gut, wenn auf die Verlass ist, weiß man jetzt auch nicht. Vielleicht kommt es ja noch wieder. Vielleicht ist es aber auch so Teil dieses Sightseeing. Ich bin jetzt, ich wandle gerade in Venedig rum und mir ist jetzt gerade mal danach ein bisschen Schöngeistigkeit irgendwie bei mir zu tragen.
Ja.
Außer, ich meine, das Einzige, was er da irgendwie so bei sich hatte, war ja dieser Reiseführer, das haben wir noch gar nicht erzählt, der hatte sich neben dem Auto noch so einen Reiseführer geholt, den er ja einmal durch den Dreck gezogen hat.
Sich draufgetreten.
Draufgetreten, so. Knicke reingemacht und hat irgendwelche Anmerkungen reingemacht, als würde der so aussehen, dass der ihn quasi die letzten Monate begleitet hat. Mhm. Ja?
Ja.
Und da hatte er nichts.
Ja, absolut.
Ja.
Ich gehe das schon mit, für mich ist dieses Bild, aber es wird nicht genug beschrieben, was dort drauf zu sehen ist und wie es aussieht, aber es wird schon so klar beschrieben, dass ich für mich als Leser in diesem Moment eigentlich einen Interpretationsauftrag mitnehme, dass ich mir selbst Gedanken machen soll, okay, wie passt das jetzt eigentlich in den Kontext des Buches hinein? Also das ist schon, das berührt ihn auch so sehr, dass es direkt mitnehmen muss, weißt du? Also er beschreibt seine Gefühle nicht, aber er beschreibt, dass er es mitnimmt halt. Ich habe die Seite leider nicht, weil du die gerade suchst.
Ich such's gerade, ja.
Und okay. Es war auf einer rechten Seite auf jeden Fall.
Ich weiß, da gucke ich auch, ja, ich weiß. Ja, rechts oben irgendwo, ja.
Genau, richtig.
Pass auf, wir machen mal kurz eine Pause und ich suche das mal kurz raus.
Ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's.
Ah ja.
Ja, ich hab's. Wir müssen keine Pause machen.
Gut,
ich hab's
sehr gut,
gefunden,
sehr gut,
ja.
Sehr gut.
Und zwar ist das Ende von Kapitel 20.
Ja.
Also vom ersten Kapitel, was wir hier gelesen
ja.
haben. Danach ging er spazieren. Sein Wunsch, nach Capri zu fahren, war erloschen. Es war 4:15 nachmittags. Ziellos wanderte er dahin. Zuletzt blieb er vor dem Schaufenster eines Antiquitätenladens stehen, wo er minutenlang ein düsteres Ölgemälde anstarrte, auf dem zwei bärtige Heilige bei Mondlicht einen Hügel hinunterstiegen. Er trat in den Laden und kaufte das Bild, ohne zu falschen, für den Preis, den man ihm nannte. Es war nicht einmal gerahmt und er trug es zusammengerollt unter dem Arm in sein Hotel.
Es ist ja auch, also gut, dass wir es nochmal gelesen haben. Es ist ja auch ein bisschen untypisch für Tom, einfach so etwas zu tun. Hm. Einfach so. Hm. Ich kaufe das jetzt. Ich falsch nicht mal.
Ja, genau. Richtig.
Ja?
Ja. Irgendwie ist es wichtig, ne?
Sonst ist alles so durchgedacht. Hm. Weil wenn ich das jetzt mache, was hat das dann für eine Bedeutung für später? Hm. Brauche ich das jetzt? Oder welche Bedeutung hat das jetzt für mich? Welche Funktion könnte das Bild haben, wenn ich es jetzt kaufe und bei mir trage?
Hm.
Ja, wie werde ich denn von anderen wahrgenommen,
genau.
wenn ich ein Ölgemälde unter dem Arm nach Hause trage?
Genau.
So ein Kram.
Das kann sich Tom Ripley doch eigentlich gar nicht leisten. Wenn mich jemand mit dem Bild erwischt, theoretisch weiß er doch sofort, okay, fragen sich die Leute vielleicht, okay, wo hast du das Geld her? Marge fragt ihn vielleicht, hey, wo hast du das Geld her, dir so ein Gemälde zu leisten? Oder hast du es geklaut? Oder was hast du gemacht?
Ja, wäre eine Möglichkeit. Aber es hatte, dieses Gemälde wäre immer eine Bedeutung für etwas. Ja, so wie die Ringe, die er von Dickie aufgehoben hat, ja die Bedeutung hat, guck mal, das ist quasi meine Trophäe. Das ist meine Trophäe von der Identität Dickie, die ich habe. Die Klamotten habe ich ja nicht, weil die Klamotten schön sind, sondern weil die bedeuten, dass ich jetzt in einer anderen Position bin, dass ich jetzt einen höheren Status habe. Aber dieses Gemälde hier, das hat er ja jetzt einfach so geholt. Offensichtlich.
Ja.
Und da kriegen wir keinen Blick rein.
Nee.
Wir kriegen da keinen Blick rein, was in diesem Moment losgeht. Das hat sie uns einfach jetzt so hingeworfen, ja. Sonst können wir alle Gedankengänge nachverfolgen.
Genau.
Ja, der denkt sich nach, okay, was mache ich machen? Ich muss den abliefern, wenn es dunkel ist, in irgendeiner Ecke hinterm Friedhof und so weiter und so fort. Kriegen wir alles mit?
Ja.
Das nicht.
Ja.
Da ist zu.
Ja, genau. Richtig.
Und wir wissen es nicht.
Ja. Wir kriegen nur die Beschreibung des Bildes. Und die wirkt auf mich so, als soll ich irgendwas damit machen in dem Moment, ne? Als soll ich das irgendwie in einen Kontext hineinsetzen,
ja,
als Leser. Aber vielleicht bekomme ich die Antwort auch erst später. Wer weiß.
Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch, vielleicht hat sie uns einfach hingeworfen. Und ich finde es so unbefriedigend, weil ich denke, ich will jetzt wissen, warum er das nimmt.
Ja,
weil
genau.
Ich weiß immer, was er denkt.
Ja.
Ich weiß immer, was Tom Ripley über jede Situation zu jedem Menschen denkt, noch bevor die Situation eingetroffen ist.
Genau.
Ja? Und das, was er denkt aus Position von Dicky und aus Position von Tom, alles, was wir schon hatten.
Genau.
Und in dem Fall kriegen wir einfach gar nichts.
Ja, genau.
Wir sehen es einfach nur.
Ja. Deswegen denke ich, ich soll wahrscheinlich diese zwei bärtigen Leute, die dort einen Berg runtergehen, irgendwie metaphorisch auf die Situation von Tom Ripley übertragen. Aber ich bekomme nicht genug Informationen, um das sicher zu machen, um ganz genau eindeutig feststellen zu können, was das jetzt bedeutet.
Ja.
Und das macht mich nicht wahnsinnig, weil ja, ich kann damit leben.
Es ist unbefriedigend.
Aber es ist unbefriedigend. Ja,
absolut. Genau. Ist es. Habe ich in dem Moment auch gedacht.
Ja.
Ist es.
Genau. Was ich nicht negativ finde übrigens, ich finde es auch gut, dass einfach mal sowas reingeschmissen wird, um irgendwie so eine Gedankenwelt aufzumachen und damit man erstmal so für, weiß nicht, ich habe da jetzt nicht da gesessen und habe nur darüber nachgedacht, sondern ich habe natürlich weitergelesen einfach als nächstes dann, ne?
Ja.
Aber trotzdem finde ich es erstmal gut, hier wie so ein Ausrufezeichen gesetzt zu bekommen, dass ich jetzt irgendwie mal abstrakter denken kann in dem Moment.
Oder
ne?
Einfach, um anzudeuten, pass mal auf, Leute. Da ist noch mehr bei ihm. Das ist nicht nur das, er ist nicht nur der Perfide, der hier irgendwie unterwegs ist. Auch er ist getrieben von tieferen Emotionen oder Bedürfnissen. Die spielen jetzt hier keine Rolle, aber da ist noch was. Ja, also das macht ihn ja gleichzeitig noch ein bisschen mysteriöser für uns, weil wir es einfach nicht wissen, und noch ein bisschen tiefer. Ja, weil er nicht ständig auf dieser Verstandsebene ist. Da geht es auch noch ein bisschen mal rein ins Herz, weißt du?
Ja, absolut. Das war mein letzter Punkt.
Gut, also wir fassen mal die Ausblicke zusammen. Mhm. Ich glaube ja, Dicky wird gefunden. Und vielleicht hat das was mit dieser St. Rosalie zu tun oder wie die hieß.
Santa Rosalia.
Santa Rosalia. Es wird auf jeden Fall Marge noch eine Rolle spielen. Die lässt sich das nicht so einfach nehmen. Herbert Greenleaf wird nach Italien kommen. Und ohne seine Frau.
Ja.
Marge und Herbert werden sich zusammenschließen und sind auf der Suche nach Tom, beziehungsweise Dicky, also einen von beiden. Ja, ich glaube.
Wir haben auch zu Beginn dieser Passage, die wir jetzt gelesen hatten, ja diese Briefe in also an die Vergangenheit sozusagen, an die beiden Leute oder an zwei Leute, die ja noch, also
ach, hier.
Bob Delancey und Cleo.
Genau.
Ja. Was ich jetzt erstmal so gedeutet hatte als, okay, das ist wieder so ein Schritt zurück in die Identität von Tom Ripley, dass er wieder versucht, so einen Kontakt mit den alten Leuten aufzunehmen. Und bei Cleo hatte ich ja sowieso immer den Verdacht, die spielt irgendwann nochmal eine Rolle. Von daher würde ich mindestens von ihr sprechen, dass sie noch eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie das bei Bob ist, aber bei ihr sagt er zumindest, der Brief an sie war sehr ausufernd und der war ein bisschen länger und er hat ja im Prinzip alles erzählt von den Reisen, Vergnügungen und Bekanntschaften, die er so gemacht hat in Italien. Wo man auch nicht weiß, wie viel hat er ihr eigentlich jetzt erzählt, ne?
Ich glaube, Clio ist einfach nur eine Leinwand, mit der er angeben kann. Irgendein, eine Projektionsfläche, bei der er quasi sein kann.
Ah.
Ja, für ihn reicht es ja nicht zu wissen, dass er, was er jetzt für ein Leben in Italien hat. Das muss er ja irgendjemandem sagen. Und am besten sagt man das jemandem, der in den USA zurückgeblieben ist, auf jeden Fall niedrigeren Stand hat als Dicky. Und jetzt kann er ja so ein bisschen angeben damit. Und das war ja so seine Intention, naja, neue Haltung, neue Ideen, neue Gewohnheiten, die besser sind als alle anderen. So, das funktioniert ja nur. Also der Vergleich funktioniert ja nur, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich vergleichen kann.
Ja.
Und da passt ja Clio perfekt. Da kann er sagen, was er nicht für ein toller Mensch ist.
Ich glaube, dass es heimliche romantische Gefühle für Clio sind. Weil auch hier dieser Unterschied gemacht wird zwischen dem Brief an Bob Delancey und Clio.
Die waren sich ja sowieso näher.
Ja, Bob könnte das ja auch sagen. Das könnte ja auch deine Reflexionsfläche oder Projektionsfläche schon sein.
Bob kriegt keinen poetischen Brief. Bob kriegt hier mein Haus, mein Auto, mein Pool.
Ja, genau.
Die Nummer
richtig. Kriegt aber die
Bob.
Poesie und dieses Ausufernde und so, das bekommt Clio dann. Deswegen ist es schon ein anderer Stellenwert irgendwie. Und ich glaube, das wird vielleicht eine Rolle spielen. Das ist da vielleicht eine potenzielle Romanze.
Nee, ich glaube nicht, dass Clio kommt. Clio ist nicht, die hat nicht die finanziellen Mittel, sich eine Überseefahrt von USA nach Italien leisten zu können. Glaube ich nicht. Und wenn sie sich nicht durch einen dummen Zufall mit Herbert Greenleaf bekannt gemacht hat, der sie mitnimmt, warum auch immer, ja, weil sie vielleicht Tom kennt und glaube ich aber nicht. Marge ist die Frau in diesem Buch. Ich glaube nicht, dass es da eine zweite gibt.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht schließt ja das Rückkehren in die Identität von Tom Ripley irgendwann auch eine Rückkehr in die USA ein. Und dann könnte Clio ja wieder interessant werden.
Ja, genau. Aber also der Kontakt bleibt ja.
Ja.
Den hat er jetzt nicht ganz aufgegeben. Ja.
Und es ist ja auch interessant, dass sie jetzt irgendwie wieder aufgerufen wird, ne? Nachdem ich im Prinzip die letzten Episoden immer gesagt habe, ja, ich glaube, Cleo wird noch eine Rolle spielen irgendwann.
Das hab ich auch gedacht.
Jetzt
ja.
Tatsächlich. Ah, ja, da ist er ja. Okay,
ja. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hatte ja dieses, diese Übersicht gemacht. Also, der hat ja an diesem Bob Delancey, geschrieben.
Habe ich schon wieder übrigens komplett vergessen, wer das ist, ne?
Das ist also, einer von den Nichtshuren. Was der zu tun hat, ist auch egal. Ja. Was mich jetzt gerade nur so wundert, ist, warum der? Warum nicht? Es gab nämlich einen sogenannten Paul Hubbard. Mit dem hat er sich, glaube ich, noch unterhalten, bevor die Reise losgeht. Und den hat er als Freund bezeichnet. Mhm. Dem hat er nicht geschrieben. Mhm. Ja. Mhm. Warte mal, ich gucke gerade noch. Nee, das war's, glaube ich. Da gab es noch ein paar andere, aber das ist, warum Bob Delancey?
Ja,
so.
Ja,
weil er weiß, okay, der streut das sowieso weiter. Mhm. Weil wenn es Bob weiß, dann weiß es auch Ed und Bert und Mark und wie sie nicht alle
vielleicht
heißen.
Ja.
Hm. Die wissen sowieso alles. Die wussten ja auch, dass er abfährt.
Hm. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Die haben ihn ja verabschiedet zu seinem Unwollen.
Ja, genau. Ja,
Unwillen. So. Ja, genau. Ja, gut, also
oh, es wird spannend. Ich glaube, es gibt noch so eine schöne Katz-und-Maus-Jagd mit allem.
Ja.
Und vielleicht ist ja Venedig der gute Schauplatz dafür.
Vielleicht,
dass sie sich gegenseitig suchen. Es war ja schon gut vorbereitet.
Ja.
Ja,
Ja,
schauen wir mal.
Mal gucken.
Gut,
aber ich finde, also das vielleicht so als abschließende Vorschau. Ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Grab Santa Rosalia ein Hinweis darauf ist, dass Marge die ist, die am Ende den König umschmeißt, die Königin umschmeißt. Wie sagt man im Schachspiel? Ich kann kein Schach spielen.
Ja, aber das war ja die Pest
richtig,
vertreibt.
Ja, genau, richtig, ja. Und ich glaube, das ist
natürlich
ein guter Hinweis
richtig
darauf.
Cool.
Ja.
Das wäre richtig cool, weil dann ist das so ein Insider für Leute mit Abitur, ja.
Oder die Leute, die Google benutzen können. Also zumindest im Jahr 2000.
Damals wäre schwierig.
Damals wahrscheinlich schwierig.
Ja. Ja, aber, oder ich sag mal so, das wäre der Insider gewesen für Leute mit einer Allgemeinbildung für, sagen wir, palermische Historie. Ja, aber wenn man das nicht rafft, ist es auch egal. Es funktioniert ja trotzdem. Aber es ist nett, so einen kleinen Hinweis zu haben, wenn man das weiß, worum es geht.
Ja.
Wäre ja cool.
Aber vielleicht ist es ja doch nur Teil des Worldbuildings. Das wäre natürlich auch witzig, wenn
es
gar keine Rolle spielt.
Teil des Worldbuildings.
Das werden wir dann sehen.
Ja. Oder es ist einfach eine falsche Fährte.
Möglicherweise, ja. Mal gucken. Werden wir das nächste oder übernächste Mal, oder wie viele Folgen haben wir noch? Zwei oder drei? Ich glaube, zwei noch, ne?
Zwei haben wir noch.
Werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge herausfinden, in der nächsten Episode, in den Kapiteln 23 bis 26, die wir dann lesen werden, was in unserem Fall den Seiten 293 bis 354 entspricht, in unserer Version.
Ja.
Ja.
Genau, ich habe gerade mal geguckt, das sind jetzt zwei Folgen.
Zwei Folgen noch.
Ne? Zwei Folgen noch und dann haben wir Tomb Raider gelesen.
Ja,
dann
sehr gut.
Dann sind wir schlauer am Ende.
Mal gucken, also, wenn so viel schlauer sind. Ja. Vor allem, wenn der Anhang dann kommt. Und mal gucken, ob es noch ein paar Erklärungen dazu gibt. Bin mal gespannt.
Dann löschen wir alle Folgen und nehmen es nur mit dem Anhang auf.
Richtig.
Egal.
Das ist eine komplett andere Interpretation einfach.
Ja. Wir lagen so richtig daneben. Es hat nichts gestimmt.
Ja. Santa Rosalia, ja, das habe ich so aus Spaß reingepackt irgendwie. Ja. Ne? So, ist halt irgendwie so eine Sehenswürdigkeit in Palermo.
Ja.
Ja, genau. Gut. Also Kapitel 23 bis 26 das nächste Mal. Das war's von Nachwort, dem Literaturpodcast. Ciao.
Ciao.